Ich besuche auch ganz persönlich gerne Kleingruppen, weil ich weiß, Gott sendet die richtigen Menschen, um ihre Herzen zu berühren, um sie zu berufen, um sie eins zu machen mit dem, was dem AVC und was mir als Referenten auch wichtig ist, nämlich für unsere weltweiten Geschwister zu beten, für sie einzustehen, vor Augen zu haben, dass sie da sind, was sie durchmachen und dass Gott eingreifen kann und möchte, um ihnen zu helfen. Den AVC, ich weiß durch Rolf, dass viele von euch den kennen, aber ich werde trotzdem noch mal so ein paar Hintergrundinformationen zum AVC mit euch teilen, damit jeder abgeholt ist. Den gibt es jetzt seit 1972, also seit über 50 Jahren sind wir dabei, Menschen, die verfolgt werden, Menschen, die Not leiden, zu helfen und dabei Jesus Christus bekannt zu machen. Und das ist auch so der Herzschlag, der nach wie vor bei den Mitarbeitern im AVC weltweit da ist, dass diese drei Schwerpunkte weitergelebt werden, dass wir dort eins sind. Und Juliane, vielleicht magst du einmal das erste Video abspielen, was noch einmal diese drei Schwerpunkte auch mit Bildern für euch unterstreichen mag. Also der AVC ist inzwischen in über 60 Ländern aktiv auf der ganzen Welt, hat dort ganz viele unterschiedliche Projekte. Dadurch, dass wir verfolgten Christen beistehen in Ländern natürlich wie Nigeria, Pakistan, Iran, wo eine starke Verfolgung ist, gleichzeitig ist Not super vielfältig. Also ich könnte euch da zwei Kernbeispiele nennen, aber dadurch hätten wir gar nicht die Bandbreite von dem, was der AVC an Projekten weltweit macht, abgedeckt. Ja, es gibt viele Projekte natürlich in Kinderarbeit. Also wir haben ganz viele Kindergärten, Waisenhäuser, Grundschulen, weiterführende Schulen und Universitäten, weil Kinder häufig die am meisten Betroffenen von Leid weltweit sind. Und da wollen wir natürlich eine Veränderung hineinbringen, wollen wir den Kindern neue Hoffnung schenken, wollen wir ihnen eine Perspektive schenken. Und der AVC, und das liebe ich total, ist ein Verband, der es total auf dem Herzen hat, Menschen mit Jesus Christus zu erreichen, aber auch dort zu bleiben, Gemeinden zu gründen, Menschen zu begleiten in diesem Prozess der Jüngerschaft. Und sie so zu verändern, dass sie selber bereit sind, leitende Aufgaben zu übernehmen und dazu hinkommen, sogar Gemeinden zu leiten. Ich werde den Tag heute ein bisschen so gestalten. Wir haben ja drei Themenblöcke. Wir werden uns im ersten Themenblock ganz stark fokussieren mit den verfolgten Geschwistern weltweit. Im zweiten Themenblock werden wir uns die Not der Welt und wie der AVC ihr begegnet betrachten. Und im dritten Blog werden wir dann noch einmal schauen, was macht der AVC, um Jesus Christus bekannt zu machen, und wollen auch in jedem einzelnen Blog ganz bewusst und aktiv für diese Dinge beten, die dort passieren. Zu Beginn jedes Blogs möchte ich einmal einen kurzen geistlichen Impuls, also ein Wort mit ein paar Gedanken dazu mit euch teilen, und für den ersten Blog lese ich einmal aus der Apostelgeschichte Kapitel 9 mehrere Verse vor, ab Vers 19, aber ich möchte euch kurz den Kontext mitgeben von diesem Kapitel. Das Kapitel beginnt damit, dass Paulus sich aufmacht, die christliche Gemeinde zu verfolgen. Also diejenigen, die den neuen Weg gehen, wie die Christen damals noch hießen und an Jesus Christus glauben, die möchte er verfolgen, möchte er entweder zurückführen oder möchte er umbringen. Und ihr kennt Paulus auch aus seinen Briefen, er ist ein großer Eiferer für das, was er sich vorgenommen hat. Und er macht sich auf den Weg nach Damaskus, um dort die entstandene Kirche wieder zu vernichten, die an Jesus glaubt. Und kurz vor Damaskus begegnet Paulus auf einmal Jesus, Christus selbst. Ein großes Licht umhüllt ihn und eine Stimme spricht zu ihm: Warum verfolgst du mich? Und Jesus selbst spricht zu Paulus an dieser Stelle, und Paulus wird so getroffen von Jesus, dass er erstmal erblindet. Er kann nicht mehr sehen. Und die Begleiter um ihn herum, die wissen gar nicht, was ist da passiert. Wir haben eine Stimme gehört, aber wir haben doch niemanden gesehen. wer hat da gesprochen? Also Jesus selbst hat sich hier Paulus offenbart und Paulus wird in Damaskus hineingeführt von seinen Begleitern und begegnet dort Hananias, der ihm die Hand auflegt, für ihn betet, ihn mit dem Heiligen Geist erfüllt, ihn tauft und Paulus fängt an, in Damaskus von Jesus, dem Sohn Gottes, in den Synagogen zu predigen, zu verkünden, dass Jesus der Herr ist, der ihm begegnet ist, dass er der Auferstandene ist, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und wie das schon vorher der Fall war, wie das zu Zeiten von Paulus war und wie das jetzt heute der Fall ist, gefiel das nicht jedem. Und die Juden, die in der Synagoge mehr und mehr von Paulus gehört haben, haben sich vorgenommen, Paulus umzubringen, damit er nicht noch mehr Menschen von den Juden in diese, aus ihrer Sicht, Irrlehre hineinführt. Und jetzt lesen wir einmal ab Vers 19 in Kapitel 9 weiter. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. Einige Tage blieb Saulus bei der Gemeinde in Damaskus. Gleich nach seiner Taufe begann er in den Synagogen zu predigen und zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Seine Zuhörer waren fassungslos. Ungläubig fragten sie, ist das nicht der, von dem alle in Jerusalem, die sich zu Jesus bekennen, so erbarmungslos verfolgt wurden? Und ist er nicht hergekommen, um die Anhänger dieses Mannes auch hier in Damaskus zu verhaften und an die obersten Priester in Jerusalem auszuliefern? Saulus aber konnte immer überzeugender beweisen, dass Jesus der versprochene Retter ist, sodass die Juden in Damaskus dem schließlich nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Deshalb beschlossen sie nach einiger Zeit, Saulus zu töten. Der aber erfuhr von ihren Plänen. Tag und Nacht bewachten sie die Stadttore, damit er ihnen nicht entkam. Da ließen ihn einige aus der Gemeinde, die durch ihn zum Glauben gefunden hatten, nachts in einem großen Korb die Stadtmauer hinunter und so konnte er fliehen. Und ich möchte ganz bewusst auf diese letzten zwei Verse nochmal mit euch eingehen. Paulus erfährt, dass sie ihn umbringen wollen, erfährt von ihren Plänen, erfährt davon, dass sie die Stadtmauer bewachen. Also müssen uns die Stadt damals so vorstellen, dass eine große Mauer mit einzelnen Türmen, die weit hinaus gucken konnten, die ganze Stadt umgeben hat, damit die Stadt geschützt ist auf der einen Seite. Es sollte zur Schutz der Menschen in der Stadt sein, damit nicht einfach irgendjemand die Stadt angreifen kann und die Menschen dabei verletzen kann und Not und Leid verursachen kann. Aber die Juden benutzen jetzt diese Stadtmauer als Gefängnis für Paulus. Sie wollen verhindern, dass er fliehen kann. Und Paulus teilt das mit den Menschen, mit denen er unterwegs ist. Und wir sehen hier nur das Ergebnis von dem, was aus dieser Situation heraus passiert ist. Aber was im Hintergrund dafür erstmal geschehen ist, glaube ich, kann jeder von uns auch ein Stück weit erahnen. Paulus erfährt von diesen Plänen, er teilt sie mit seiner Gemeinde. Und was ist das Erste, was wir machen, wenn wir so etwas hören? Wir beten. Wir fragen Gott um Hilfe. Was sollen wir tun? Wie können wir dem entgegenwirken? Was ist dein Plan? Was sollen wir tun? Und sie kommen zu dem Ziel, dass sie sich dafür entscheiden, hey Paulus, du musst die Stadt verlassen. Und wir haben eine Idee, wir lassen dich über die Stadtmauer rüber. Und dann wird in der Gemeinde vielleicht gefragt, hey, wie können wir das tun? Wer hat eine Idee? Und jemand kommt mit dieser Idee, ihn über einen Korb die Stadtmauer hinunterzulassen. Und ein anderer sagt, hey, vielleicht, ich habe einen Korb, nicht so einen kleinen Einkaufskorb, wie wir ihn heute benutzen, sondern einen großen Korb. Vielleicht hat auch jemand die Idee, wir bauen einen großen Korb und ich stelle die Materialien dafür zur Verfügung. Ein anderer sagt, ja, ich mache mich bereit dazu, das mit zwei, drei anderen zu bauen. Und wieder andere erklären sich bereit, die Seile mitzubringen, ihn zu begleiten bis zur Stadtmauer, ihn da mit Kraftanstrengung und in Gefahr, weil sie wussten, dass es ja verboten ist. Da sind ja auch auf der Stadtmauer Wachen langgelaufen, die darauf achten sollten, dass genau das nicht passiert. Die darauf achten sollten, dass Paulus in der Stadt bleibt, dass sie ihn gefangen nehmen können. Also gab es Menschen, die gebetet haben für jemanden, der verfolgt wird? Es gab Menschen, die materiell etwas zur Verfügung gestellt haben, damit diese Person fliehen kann? Und es gab Menschen, die aufgestanden sind und ganz praktisch jemanden, der verfolgt wird, geholfen haben, die sich selbst sogar bereit erklärt haben, sich der Gefahr auszusetzen. Und ich möchte euch über den Tag einladen. Ich weiß, Jesus selbst hat sich vor Paulus gestellt und gesagt, warum verfolgst du mich? Und so stellt sich Jesus vor jedem einzelnen Christen weltweit, der verfolgt wird, und stellt sich vor ihm. Stellt sich vor ihm und sagt, hey, du bist Teil meiner Gemeinde. Und wer meine Gemeinde verfolgt, der verfolgt auch mich. Du bist Teil meiner Familie, denn du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Und wer meine Familie verfolgt, der verfolgt auch mich. Du bist Teil meiner Braut. Und wer meine Braut verfolgt, der verfolgt auch mich. Und Jesus stellt sich vor uns. Und ich glaube, er wünscht sich, dass wir als Gemeinde, als Familie, als Braut weltweit füreinander da sind. Das steht außer Frage. Aber die Frage ist, wie Gott dich in diese Aufgabe mit hineinberufen möchte. Möchte Gott dich zu einem Beter berufen, der für die Verfolgten einsteht? Möchte Gott dich dazu berufen, dass du durch die Dinge, die Gott jetzt zur Verfügung gestellt hat, du Menschen unterstützt, die verfolgt werden und etwas von dem Reichtum, den er dir anvertraut hat, weitergibt? Oder möchte Gott sogar, dass du noch einen weiteren Schritt gehst und aktiv diesen Menschen hilfst durch einen Einsatz deines eigenen Lebens? Ich lade dich ein und ich bete dafür jetzt einmal, dass Gott dich jetzt in deinem Herzen in dieser Zeit heute berührt und bewegt, diese Frage auch mit dir angeht, was er für dich vorgesehen hat, wozu er dich berufen möchte. Ich bete, dass du deine Sinne, deine Augen, deine Ohren, dein Herzen, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt werden und dass du ganz deutlich die Stimme deines liebenden Vaters spürst, dass du seine Eingebungen wahrnimmst für dein Leben und dass du im Heiligen Geist die Freiheit, die Kraft und den Mut findest, diesem Schritt nachzugehen, den dein liebender Vater für dich hat. Amen. Ich möchte einmal mit euch jetzt als nächstes ein Video anschauen. Das Video 2, ein Video über Christen in Nigeria.
Unsere Kinder, Frauen und Männer, unsere Häuser und Kirchen wurden niedergebrannt.
Ich hatte 4 Kinder. Mein Mann und 2 meiner Kinder wurden von den Fulani-Hörsern getötet.
I lost my husband. Ich verlor meinen Mann, als die islamischen Fulani-Dschihadisten unser Dorf angriffen. Sie haben unsere jungen Leute geschlachtet wie Tiere.
Ziel der Angriffe ist immer die Gemeinde Gottes. Die Verfolgung trifft uns sehr hart, aber wir wollen unseren Glauben nicht aufgeben.
Das hat einen krassen Einblick, wie ich finde, in das Leben von vielen Tausenden unserer Geschwister jeden einzelnen Tages. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber es erleben Menschen dort, dass nicht nur, wenn sie zum Gottesdienst gehen, dass die Kirchen gezielt angegriffen werden von Terrorgruppen, verbrannt werden, zerstört werden, Menschen dabei entführt oder getötet werden, sondern auch in christlichen Dorfgemeinschaften man jederzeit damit rechnen muss, dass mitten in der Nacht Schüsse fallen und du nur noch daran denken kannst, vielleicht deine Kinder zu nehmen und so schnell wie möglich ist abzuhauen. Und wenn du wiederkommst, dann findest du das vor, was wir eben gesehen haben, ein Stück weit, aber natürlich noch auf eine viel emotionalere, krassere Art und Weise als jetzt hier in diesem Video. Wenn du wirklich wiederkommst und Menschen auf der Straße liegen und tot sind. Wenn dein Haus brennt. Wenn du nicht mehr weißt, was du tun sollst. Das ist etwas, wo viele, glaube ich, an der Grenze ihres Lebens sind und wo Glauben und Hoffnung für viele ins Wanken geraten. Ich war letztes Jahr auf der Mission Life Konferenz in Nidda und da hat Pastor Dapa aus Nigeria gepredigt und er hat tatsächlich ein paar Worte gesagt, die noch heute bei mir hängen geblieben sind, nämlich, dass wir Menschen in Deutschland so reich sind. Wir haben Autos, wir haben Häuser, wir haben alles, was wir brauchen, aber gleichzeitig so arm sind. Und dass die Menschen in Nigeria viel reicher sind als wir, weil sie einen unfassbaren Schatz haben, nämlich den Glauben. Den Glauben, der selbst durch solche Aktionen nicht erschüttert wird. Wo Menschen, die solche Dinge erlebt haben, sich zu Evangelisten ausbilden lassen und wieder hinausgehen in ihr Land. Um Menschen zu erreichen, die gute Nachricht von Jesus zu erzählen und Menschen taufen, Menschen in Jüngerschaft begleiten, eine neue Kirche aufbauen. Und ja, jeden Tag wieder neu mit der Angst leben müssen, dass eine Terrorgruppe kommt, sie angreift, überfällt und sie vielleicht das nächste Mal nicht diesen Angriff überleben. Das ist leider von vielen Christen jeden Tag Alltag. Christen in China, Indien, Pakistan, Sri Lanka, Nordkorea, Nigeria, Tansania und anderen Ländern, wo Christenverfolgung stattfindet. Rund 360 Millionen Christen sind in ungefähr 50 Ländern einem sehr hohen bis extremen Maß der Verfolgung ausgesetzt. Weltweit ist das jeder Achte, in Afrika jeder Sechste und in Asien sogar jeder Zweite von 5 Menschen. Also selbst hier bei uns in dieser kleineren Gruppe, wenn wir uns durchzählen, 1, 2, wenn wir in Asien wären, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Also die Hälfte von den Menschen, die hier ist, wäre einer Verfolgung ausgesetzt, die ein sehr hohen bis extremen Maß Konsequenzen bedeutet. Jährlich sterben ungefähr 100.000 Christen wegen ihres Glaubens. Tausende Frauen und Mädchen werden weltweit missbraucht, zwangsverheiratet, versklavt, zwangskonvertiert, gedemütigt aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus. Und eine von diesen Menschen ist Moan Rett. Und ihre Geschichte wollen wir uns einmal in Video Nummer 3 anschauen.
It was a very raw face of my life.
Es war eine sehr harte Zeit in meinem Leben. Ich musste viele Dinge durchmachen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie erleben würde. Ich habe sehr viel Leid erfahren. Ich wurde gezwungen, vom Christentum zum Islam zu konvertieren. Dann machten sie mich zu einem Sklaven. Ich habe alle möglichen Dinge für sie getan. Dinge, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass ich sie jemals tun würde. Aber ich hatte keine Wahl. Die Tatsache, dass ich nicht zur Heirat gezwungen wurde, bedeutet nicht, dass sie mich nicht missbraucht haben. Ich wurde missbraucht. Ich habe schon vorher versucht zu fliehen, doch wir wurden geschnappt. Sie schlugen uns brutal und steckten uns ins Gefängnis. Sie sagten, dass sie uns töten, wenn wir es nochmal versuchen und sie uns erwischen würden. Es war also keine leichte Entscheidung, aber wir beschlossen, es noch einmal zu wagen. Und wir glaubten und beteten zu Gott, dass sie erfolgreich sein würden. Wir flohen, doch unterwegs trafen wir auf Soldaten von Boko Haram. Aber Gott hat sie durcheinander gebracht. Einer der Soldaten befragte uns nur und schickte uns ohne Aufsicht zurück, doch wir kehrten nicht um. Auf der Flucht trafen wir immer wieder auf Menschen, die uns halfen, indem sie uns mit Essen und Wasser versorgten und uns sogar zeigten, welchen Weg wir gehen und welchen wir vermeiden sollten. Es war eindeutig Gott. Es Es war Gott, der mich befreit hat. Manchmal habe ich noch Albträume, dass sie kommen und mich töten werden. Ich habe Albträume, dass ich wieder in Gefangenschaft gerate. Und ich lebe in ständiger Angst, weil ich nicht alleine nach Hause gekommen bin. Ich bin zusammen mit einem elfjährigen Mädchen geflohen. Sie wurde als Kind gekidnappt und hat ihr ganzes Leben bei der Boko Haram verbracht. Und natürlich weiß ich, dass sie sehr wütend sind, weil sie vorhatten, das Mädchen zu verheiraten, bevor wir flohen. Ich lebe also in Angst. Vergeben ist nicht so leicht, wie die Leute es sich vorstellen. Vor allem, wenn sie nicht in der gleichen Situation waren wie ich. Es ist wirklich schwer. Aber ich kann tatsächlich sagen, dass ich ihn vergeben habe. Gott hat mich gerettet und mir eine Freiheit geschenkt, die man mit Geld nicht kaufen kann. Ich bin so dankbar, dass Gott mich befreit hat. Diese Menschen tun mir leid, weil sie in Unwissenheit leben. Und ich bete, dass sie eines Tages erkennen, wer Christus ist und von ihren bösen Wegen umkehren. Ich möchte vor allen Muslimen von Christus erzählen. Alles, was ich brauche, ist Gebet. Und es gibt viele andere christliche Frauen, die noch festgehalten werden. Ich vertraue und glaube, dass Gott einen Ausweg schaffen kann. Lasst uns also nicht aufhören, dafür zu beten.
Ja, das ist eine von unseren Schwestern, die weltweit dieses Leid erlebt hat und die auf sehr beeindruckende Art und Weise damit umgeht, wie ich finde. Eine Person, die sowas erlebt hat und sagen kann, ich habe in der Kraft der Vergebung Jesu Christi diesen Menschen vergeben können. Wow, da weiß ich nicht, was ich dazu sagen kann, außer das ist nur durch den Heiligen Geist möglich. Das hat nichts mit einem menschlichen Denken zu tun, mit menschlicher Kraft, sondern das ist Gottes Kraft. Jemanden zu vergeben, der mir sowas angetan hat, kann ich nur aufgrund von Gottes Liebe. Jesus selbst hat zu uns gesagt, zu seinen Jüngern und zu seiner Gemeinde, dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Matthäus 24, Vers 9. Und Nigeria ist nur ein Beispiel. Nigeria, ein Land, wo etwas über 200 Millionen Menschen leben, das bevölkerungsreichste Land in Afrika. Der Süden von Nigeria ist sehr christlich geprägt, der Norden ist sehr muslimisch geprägt. Und Mittel-Nigeria ist halt aufgeteilt zur Hälfte christlich und zur anderen Hälfte muslimisch. Und so geht es auch vielen anderen Ländern in dieser Welt, wo christliche Menschen leben, dass da auch muslimische Menschen leben, die eigentlich gar keine Gefahr in erster Linie darstellen, aber wo es gefährliche, radikale Randgruppen gibt und wo es Terrorgruppen gibt, die die Christen angreifen. Und in Nigeria wurden in 12 Monaten 4.650 Christen getötet. Insgesamt 20.000 Christen in den letzten 5 Jahren. Über 2.500 Menschen wurden entführt. 470 Kirchen wurden angegriffen und zerstört. Und dabei vergessen diese Menschen nicht das, was Mohanred eben gesagt hat. Ich aber sage euch, Matthäus 5, 44, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Beten wir für Menschen, die uns verfolgen? Ich glaube, wir sind hier in Deutschland keinem extremen oder hohen Maß der Verfolgung ausgesetzt, sondern eher stehen häufig unserem Stolz im Wege, wenn wir unseren christlichen Glauben ausleben wollen. Ja, es gibt Menschen, die werden ausgegrenzt. Es gibt Menschen, die werden in der Schule gemobbt oder an der Arbeit. Aber diese Form der Verfolgung ist weit entfernt von dem, was wir erleben. Und doch tun wir uns so schwer damit, Menschen zu vergeben, für Menschen zu beten. Und ich möchte dich einladen, zum Heiligen Geist neu zu beten und zu sagen, Heiliger Geist, ich möchte mich hier verändern. Denn der Heilige Geist ist es, der dein Denken, der dein Herz, der dein Tun an dieser Stelle verändern kann und möchte. Er wartet nur auf deine Entscheidung und möchte dir dabei helfen, dich zu verändern. Ich möchte gerne noch zwei Videos mit euch teilen aus anderen Ländern, wo Christenverfolgung stattfindet. Und dann möchte ich gleich mit euch eine Gebetszeit haben, wo wir ganz bewusst für unsere verfolgten Geschwister beten werden. Spiel doch bitte einmal Video Nummer 5 und Video Nummer 6 ab, Juliane.
Mein einziger Sohn wurde vergiftet. Wir brachten ihn ins Krankenhaus und nach einer Operation geht es ihm jetzt wieder gut. Zusammen mit einem anderen Pastor predigte ich das Evangelium einigen Sicherheitsräumen. Das veranlasste sie, mich und meinen Sohn zu vergiften. Später sperrten sie mich 3 Monate ins Gefängnis. Einige sagten, ich soll dort sterben. Überraschend war dann, dass sich die Leute, die mich eingesperrt hatten, in dieser Zeit bekehrten.
Ich weiß nicht, ob ihr letztes Jahr mitbekommen habt, was in Pakistan im August passiert ist, ob auch euch dieses Video erreicht hat. Aber ich möchte euch einfach auch diese positive Nachricht mit zurückbringen. Hey, wir konnten mehr als das, was wir auf dem Herzen hatten, diese 30 Familien, wir konnten mehr als das helfen, dort hineinzugeben durch unsere Partner in Pakistan, Pastor Hanuk, der im Norden von Pakistan unser Hauptansprechpartner ist für dieses Land. Auf Deutsch heißt er Henoch sozusagen. Da ist mit uns sehr stark im Kontakt. Er war auch dieses Jahr auf der Mission Life Konferenz im letzten Monat und hat uns Einblicke in die Arbeit in diesem Land geschenkt, wo man wirklich aus dem Schock, was da passiert, aus dem Leid, was dort Menschen zugefügt wird und wo wirklich Polizisten einfach daneben stehen und zugucken und nichts tun, wenn Christen Leid erfahren. Aber gleichzeitig auch, und das sollte dieses Video davor aus Äthiopien uns zeigen, Leid und Gottes Eingreifen stehen bei Verfolgung oft sehr dicht beieinander. Denn da, wo Menschen Leid erfahren, aber an ihrem Glauben festhalten, da machen sie sich sehr abhängig von Gott. Da vertrauen sie so stark auf Gott, dass Gott mit Zeichen und Wundern durch seinen Heiligen Geist eingreift. So wie er es in der Geschichte mit Paulus getan hat, die ich geteilt hatte. Auf übernatürliche Art und Weise greift Gott ein, verhindert Verfolgung. Lasst uns auch in unserem Glauben, wenn wir gleich beten werden, lasst uns bewusst sein, wir haben einen allmächtigen Gott, der seine Kinder liebt, der nicht möchte, dass sie dieses Leid erfahren, der sich aber bewusst ist dessen, dass es in dieser Welt, auf dieser Welt, noch so sein wird, solange wir an Jesus festhalten. Aber dieses Leid wird ein Ende haben, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich vollkommen sein wird. Lasst uns jetzt eine Zeit im Gebet nehmen. Lasst uns für Mut und Kraft beten für unsere verfolgten Geschwister, dass sie ja das, was sie erleiden müssen, aushalten können. Dass sie weiterhin im Glauben und im Vertrauen an Gott festhalten, so wie sie es bisher getan haben. Lasst uns dafür beten, dass sie Kraft und Liebe empfangen, um den Verfolgern zu vergeben für das, was sie tun. Lasst uns für Frauen und Kinder beten, die entführt werden, die misshandelt werden, denen furchtbare Sachen angetan werden, dass sie da wieder entkommen können und wieder in ein Leben hineinkommen, für das sie sich entscheiden wollen. Lass uns für Schutz beten, für unsere verfolgten Geschwister. Und lasst uns auch für die Menschen beten, die dort Gemeinde bauen, dass sie sich vom Heiligen Geist führen lassen. Und das ist etwas, was Pastor, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, aber ein Pastor aus Tansania, mit dem habe ich dieses Jahr auch persönlich darüber gesprochen, ihn ganz praktisch gefragt, wie kann man sich so einen Tag vorstellen? Wie machst du das, wenn du in einem Land lebst, wo du jedes Mal, wenn du dein Haus verlässt, damit rechnen musst, jemanden in die Arme zu laufen, der dich umbringen möchte? Und das ist nur auf eine Art und Weise möglich, indem du deinen Tag mit Gott startest. Indem du wirklich von morgens an fragst und mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, wo soll ich lang gehen? Was soll ich tun? Wem soll ich begegnen? Mit wem soll ich reden? Und dort machen wir uns ganz abhängig von Gott. Dort vertrauen wir Gott. Und dort erleben wir dann Wunder mit Gott. Lasst uns dafür beten, dass der Heilige Geist unsere Geschwister dort auch leitet und führt und bewahrt. Aber natürlich auch, dass wie bei Paulus die Verfolger Jesus Christus kennenlernen und eine so radikale Veränderung haben, dass sie als Eiferer für unseren geliebten Jesus Christus mit unterwegs sind. Nehmen uns eine Gebetszeit jetzt von ein paar Minuten. Ihr dürft gerne im Stillen beten, im Lauten beten. Ich weiß nicht, wie ihr das gerne macht. Aber lasst uns diese Zeit nehmen, wo wir wirklich intensiv beten. Und ich werde das Ganze mit einem Gebet von hier vorne abschließen. Vater, danke dafür, dass wir wissen dürfen, du sitzt auf dem Thron. Nichts kann dich von dort vertreiben. Du bist der König der Könige und der Herr der Herren. Und wir beten, dass du eingreifst in dieses Leid, was unseren Geschwistern widerfährt. Wir beten um Gerechtigkeit, dass du dort hineinwirkst, dass du eingreifst. Wir beten um Freiheit für Geschwister, die gefangen genommen wurden. Wir beten um Bewahrung vor Angriffen. Vor allem beten wir, dass du da bist, dass du deine Kinder beschützt, dass du deine Gemeinde segnest und dass du durch deinen Heiligen Geist Kraft freisetzt, dein Evangelium zu verkünden, um noch mehr Menschen zu erreichen, um Menschen zu zeigen, dass du sie liebst. Dass du für sie gestorben bist, Jesus Christus. Dass du den Tod besiegt hast. Dass dir nichts unmöglich ist. Komm du und wirke bei unseren Geschwistern, die verfolgt werden. Und lass uns von ihnen lernen, dass wir Menschen vergeben können. Dass wir dir vertrauen und dass wir bereit sind, auch dein Evangelium hier bei uns zu verbreiten. Amen. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause, bevor wir mit dem nächsten Thema weitergehen. Wir werden jetzt in den zweiten Block hineingehen und werden uns mit dem Thema Notleidenden helfen beschäftigen. Und auch dort möchte ich zu Beginn eine Bibelstelle mit euch teilen und uns ermutigen, hier geistliche Schritte zu machen. Und zwar in Matthäus Kapitel 25, die Verse 35 bis 40. Da redet Jesus mit seinen Jüngern und sagt: Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen: Herr, wann bist du denn hungrig gewesen? Und wann haben dir zu essen gegeben oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten: Das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und das ist etwas, was, glaube ich, jeder von uns schon mal gehört hat, was jeder auch in seinem Herzen weiß: Ja, es wäre richtig und es wäre gut, diesen Menschen zu helfen. Aber wo oftmals unser Verstand denkt: Nee, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Wo wir versuchen, Leid auszublenden. Ich möchte euch ein persönliches Beispiel an dieser Stelle teilen, denn auch ich darf im Glauben wachsen, darf mich noch mehr von Gott verändern lassen. Und ich habe zum Glück auch eine Frau, von der ich in bestimmten Dingen noch ganz viel lernen darf und wo sie mein Vorbild ist. Und ein Bereich, nochmal kurz einen Schritt zurück, dass ihr mich auch ein bisschen besser kennenlernt: Ich komme aus keiner christlichen Familie, sondern bin erstmal von meinen Eltern ganz normal mit einer menschlichen Liebe aufgewachsen worden, erzogen worden, und bin erst, als ich 20 geworden bin, habe ich Jesus mein Leben gegeben. Und bis dahin wurde aber sehr viel Identität in mich hineingelegt, wurde sehr viel an Routine, Wahrnehmung in mir geprägt, die natürlich ein Stück weit immer noch in mir da ist, wo aber sich auch schon vieles verändert hat. Und nach der Schule habe ich eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht, habe dann mich im Bereich der Buchhaltung spezialisiert, und dementsprechend ist Geld ein Thema, was mir persönlich manchmal sehr schwer fällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß um den Wert von Geld, ich weiß, was bestimmte Sachen kosten, ich weiß, wie man damit umgehen sollte. Und ja, wir sind dazu berufen, gute Verwalter zu sein. Wir sind aber auch berufen, großzügig zu sein, so wie Jesus es war. Und mir fällt es total schwer, wenn ich Menschen beim Einkaufen an der Straße stehen oder sitzen sehe und die einen anbetteln um Geld, weil es ihnen schlecht geht, weil sie Leid erleben. Und meine Frau geht es da ganz anders. Meine Frau ist in einer christlichen Familie groß geworden, hatte nie irgendwelche finanziellen Probleme in ihrem Leben. Und sie ist wirklich von dieser Identität der Großzügigkeit durchdrungen. Und es gab mehrere Situationen, wo meine Frau eine Beziehung zu so einem Menschen aufgebaut hat, der kein Geld hat, der vielleicht sogar obdachlos ist. Und wo aus meiner Sicht Geld über Geld in dieses Leben hineingeflossen ist und wo ich mich manchmal gefragt habe: So, jetzt ist aber auch genug. Also wir können nicht jedem Menschen hier so viel Geld geben. Wir müssen auch um uns selber kümmern. Ne? Ihr kennt vielleicht diese Gedanken, aber hey, das sind menschliche Gedanken. Das sind Gedanken, die der Feind Gottes in uns wachsen lassen möchte, dass wir erstmal an uns denken. Und wenn wir ehrlich sind, ja, wir arbeiten und wir werden dafür bezahlt. Aber ich möchte aus der Perspektive herausleben, dass Gott mir dieses Geld anvertraut hat und ich es für ihn verwalte, als dass es mein Geld ist. Und ich möchte dieses Geld, das er mir zur Verfügung stellt und die materiellen Dinge, die möchte ich so einsetzen, wie er es für richtig hält. Und da darf ich noch ein ganzes Stück weit lernen und mein Herz von ihm transformieren lassen, dass es meine Gedanken verändert. Aber ich bin an dieser Stelle sehr froh, dass ich jemanden an der Seite habe, der bereits für mich vorgeht und dem ich als Vorbild nachgehen darf, der mich begleitet. Und so möchte ich auch dich einladen, wenn du merkst, hey, bei Finanzen und bei Leid, da kommt es irgendwie nicht zusammen, da stehen mir eigene Gedanken im Wege, dann wende dich gerne an deinen Pastor, an einen anderen Leiter, an eine Freundin oder an deinen Partner, an jemanden, der dich darin begleiten kann, sodass ihr dort Schritte machen könnt und euch verändern könnt. Denn Jesus wünscht sich so sehr, dass wir unsere Geschwister, die Not erleiden, dass wir für sie da sind. Und er sagt hier ganz klar, dass diese Menschen belohnt werden, weil sie das Jesus selbst getan haben. Lasst uns das auf jeden Fall im Fokus behalten und unsere Herzen darauf ausrichten. Und Vater, darum bitte ich dich, dass du auch hier uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass wir von deiner Großzügigkeit, von deiner Hingabe erfüllt sind und dass wir dieses menschliche Denken, ich muss Sachen anhäufen, ich muss erstmal an mich und meine Familie denken und uns Sorgen um den nächsten Tag machen, dass wir das abgeben können, weil wir dich kennen. Du hast alles in deiner Hand und du versorgst uns mit dem, was wir brauchen. Du lässt uns nicht im Stich. Lass diese Wahrheiten und diese Liebe und diese Großzügigkeit in unserem Herzen wachsen, sodass sie in unseren Gedanken und in unseren Taten aufblühen dürfen. Amen. Lasst uns nach diesem geistlichen Einstieg einmal zwei Videos gucken. Ich habe zum Thema Leid ein paar mehr Videos mitgebracht, weil Leid, wie ihr wisst, sehr unterschiedlich ist. Und um euch einen breiteren Eindruck zu geben darin, was der AVC macht, um Leid zu begegnen, möchte ich mit euch auch ein paar mehr Videos an dieser Stelle gucken. Und wir starten mit Video 7 und 8. Danke, Juliane.
Die seit Jahren andauernde Trockenheit in Südäthiopien hat dramatische, überall sichtbare Spuren hinterlassen. Mehr als 3 Millionen Tiere sind schon verendet. Und um die 60.000 Familien sind auf der Flucht vor dem Hunger und auf Hilfe zum Überleben angewiesen. Kurz vor unserem Besuch in der Dürreregion Borana hat es tatsächlich ein wenig geregnet. Doch das bisschen Grün, das nun hervorschaut, kann nicht über die weiterhin dramatische Lage hinwegtäuschen. AVC ist seit über 3 Jahrzehnten in Äthiopien engagiert. Und wir stehen auch in der gegenwärtigen Krise an der Seite unserer Freunde und Partner.
Hinter mir werden gerade 25 Kilo Maismehl und 3 Liter Öl verteilt. 350 Familien kriegen heute endlich nach langer, langer Zeit etwas zu essen. Es reicht in circa für einen Monat, ihre Familie zu versorgen.
Thank you.
Ja, zwei Beispiele davon, wie Not aussehen kann. Zuletzt hatten wir dieses Video von dem älteren Herrn aus Moldawien. Moldawien, ein Land, wo Senioren tatsächlich wertlos sind. Wenn du keine eigenen Kinder hast, die sich um dich kümmern, dann musst du gucken, wie du zurechtkommst. Und so lebte dieser Mann über viele Jahre in dieser Wohnung, in diesem Haus, wenn man das so nennen kann, an diesem Ort, wo wir einen Einblick hatten, und wurde da hinausgenommen und wurde mit Nächstenliebe, mit Wertschätzung, mit Ehre begegnet und durfte tatsächlich, wie dieses Video das auch gesagt hat, in ein ganz neues Leben umziehen. Hinaus aus dieser Dunkelheit ins Licht hinein. Das ist eine ganz große Arbeit in Moldawien, wo wir Seniorenarbeit machen. Und Äthiopien als Beispiel für ein Land von vielen, wo Menschen Hunger leiden, wo Menschen kein Trinkwasser haben, wo Menschen daran leiden und Unterstützung von außen brauchen und ansonsten sterben würden, sind bei humanitärer Not angekommen. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann möchte ich euch auch dort ein paar Informationen mitgeben. Denn 70-75% der Weltbevölkerung lebt in Not, also lebt nicht in einem Zustand wie wir, wo es uns gut geht, wo wir einfach den Kühlschrank aufmachen können, wo wir einfach losgehen können, falls etwas fehlt und etwas kaufen können, wo wir duschen können, Wasserhahn aufdrehen können, wo wir ein Dach über dem Kopf haben, wo wir Sauberkeit haben, wo wir uns wohlfühlen können. Weltweit hungern über 820 Millionen Menschen. Circa 100 Millionen davon sind Straßenkinder. Und eine Sache, die der AVC auch macht, natürlich auch aus Punkten der Verfolgung heraus, was wir eben angeschaut haben, da wo Mütter entführt werden, Väter umgebracht werden oder auch im schlimmsten Fall beides oder Familien einfach aus der Dorfgemeinschaft vertrieben werden und fliehen müssen, das ist natürlich vor allem für Kinder ein immenses Leid vorhanden. Und der AVC versucht dem mit Kinderpatenschaften entgegenzutreten. Wir haben Waisenhäuser, Kindergärten, habe ich vorhin schon erzählt. Und wir haben aktuell ca. 8000 Kinderpatenschaften auf der Welt, wo Kinder Liebe, Betreuung und eine Perspektive, eine Hoffnung bekommen durch unsere Arbeit. Aber diese 8000 Kinder fühlen sich manchmal im Vergleich zu diesen 100 Millionen Kindern wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt, diese Geschichte kennt, aber ich habe sie mal gehört und die ist bei mir eingebrannt geblieben. Ein Mann läuft am Strand spazieren und sieht, wie ein Junge einen Seestern nimmt und ihn ins Wasser, ins Meer zurückwirft. Und da liegen Hunderte, Tausende von Seesternen, die alle angespült werden. Und der Junge nimmt immer wieder einen und wirft ihn zurück ins Meer. Und der Mann geht zu diesem Jungen hin und sagt, naja, was machst du denn da? Das kannst du dir doch sparen. Guck dir mal an, wie viele Seesterne hier liegen. Du wirst die nie alle rechtzeitig ins Meer werfen können, bevor die sterben. Es macht keinen Unterschied, ob du jetzt den einfach liegen lässt oder ihn wieder ins Meer wirft. Und der Junge guckt den Mann an und sagt, für diesen Seestern macht das einen Unterschied und wirft ihn ins Meer. Und das ist etwas, was wir uns bewusst machen dürfen. Ja, wir können vielleicht nicht das ganze Leid auf dieser Welt von heute auf morgen verändern, bekämpfen, rückgängig machen. Es gibt viele Menschen, die sehr reich sind und es gibt viele Menschen, die sehr arm sind. Es gibt eine große Schere, wo die Güter falsch verteilt sind vielleicht. Aber wir dürfen uns bewusst machen, jedes einzelne Kind, das wir unterstützen, dem wir Hoffnung schenken, ist wie so ein Seestern, der eine ganz neue Hoffnung hat, der ein neues Leben vor Augen hat und der gerettet wird. Tatsächlich ist es so, dass jeden Tag weltweit 15.000 Kinder täglich sterben an vermeidbaren oder heilbaren Krankheiten, an Hunger. Oder auch daran, dass sie keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Denn 2,6 Milliarden Menschen haben keinen regelmäßigen Zugang zu Wasser. Das ist ein Drittel der Weltbevölkerung. und täglich sterben über 10.000 Menschen und davon die Hälfte Kinder an verschmutztem Trinkwasser und die Krankheiten, die dieses Wasser überträgt. Weltweit sind 93 Millionen Menschen heute auf der Flucht. Durch Krieg, durch Hunger, durch Konflikte in ihren Ländern. Und davon sind 30 Millionen Kinder, die ihr Zuhause hinter sich lassen müssen, die keine Ahnung haben, was die Zukunft ihnen bringen wird. Und der AVC wirkt dort auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und wir haben eben schon ein paar Beispiele gesehen. Wir wollen natürlich aber auch neben zum Beispiel Brunnenbau für sauberes Trinkwasser auch andere Möglichkeiten der nachhaltigen, eigenständigen Versorgung geben. Und dafür möchte ich einmal Video 9 mit euch teilen.
Wir lebten glücklich und in Frieden. Dann brach das Unheil um sein und wir mussten unser Zuhause verlassen. Nun als Hilfe zur Selbsthilfe verschenkt AVC nicht nur in der Äthiopien, sondern auch in Nigeria. Dort macht tödlicher islamistischer Terror Christen zu mittellosen Flüchtlingen. In vielen Dörfern wurden 100 Familien mit Ziegen versorgt. Sie können mit Herden aufbauen, Einkommen erzielen und unabhängig von fremden Hilfe werden.
Ich hatte über 20 Ziegen und Hühner und jetzt keinen mehr. Und ich habe auch kein Geld, um mir neue Tiere zu kaufen. Aber heute hat mich Gott durch AVC in Indien gesegnet. Ich bin so dankbar. Ich bin voller Freude. Wir in diesem Dorf hätten nie gedacht, dass jemand an uns denkt und uns hilft. Ich werde gut für die Ziege sorgen, die ich bekommen habe, dass sie auch meinen Kindern helfen. Bitte helft auch den anderen Leuten.
Ich freue mich über euer Geschenk. Ich danke euch so sehr. Möge Gott euch segnen.
Ja, es gibt auch total süße und lustige Ideen, ein Stück weit, um Menschen zu helfen. Aber ja, dass jemand dir eine Ziege schenkt oder ein anderes Tier, was sowohl deine Familie versorgen kann, was sich vermehren kann, multiplizieren kann und so immer mehr dich versorgt, ist eine Möglichkeit, um Menschen nachhaltig zu helfen. Natürlich helfen wir auch Menschen, indem wir ihnen in Ausbildung helfen oder Maschinen zur Verfügung stellen, zum Beispiel in Afrika, wo es ja auch zum Beispiel Erdnüsse gibt oder andere Früchte, dort Maschinen zur Verfügung zu stellen, dass die Menschen damit arbeiten können, die Früchte freisetzen können und sie veräußern können. Aber natürlich auch Saatgut, um neue landwirtschaftliche Flächen zu bauen und zu bearbeiten. Das macht AVC. Es gibt aber auch noch ganz andere Formen von Leid und Ausgrenzung, die Menschen erleben. Und dafür schauen wir uns einmal Video Nummer 10 an.
Wir beginnen den Tag mit einer Andacht. Wir lernen das in der Bibel und das Die meisten Eltern bitten uns, für sie zu beten, wenn sie in Schwierigkeiten stecken oder krank sind. Sie glauben, dass Jesus heilen kann.
Jesus can heal them.
Alle unsere Schützlinge haben den Herrn angenommen und beten zu ihm.
Wir sind Muslime, aber seit wir Jesus anerkennen, sind wir sehr glücklich.
The children must still taking medication for the medical sickness.
Einige nehmen Psychotika und geraten manchmal außer Kontrolle. Aber ich komme damit zurecht, weil Gott in mir ist.
For this special ministry, for this special
ministry. Meine Frau hat das Flair und die Berufung für diesen Dienst. Aber noch immer sie meine Hilfe braucht, packe ich mir an.
She needs my help. I always help.
But myself, in meiner Kompetenz.
Zwei unserer ehemaligen Schülerinnen sind inzwischen verheiratet und haben Kinder. Es ist ein Segen und ein Wunder, normale Kinder zu haben. Sie führen ein eigenständiges Leben.
Meine Tochter ist seit 11 Jahren an der Schule und hat sich gut sozialisiert. Ihr Sprachvermögen hat sich stark verbessert. Wenn sie abends nach Hause kommt, ist sie diszipliniert, anständig und unglücklich.
Genau, also auch ein Beispiel dafür, dass es immer wieder Menschengruppen gibt, die ausgegrenzt werden. Hier in Sri Lanka, wo ja auch Christenverfolgung herrscht, einen Ort zu schaffen, wo behinderte Menschen hinkommen können, wo sie Gottes Wort hören, wo sie Heilung erleben, wo Menschen auch geheilt werden und das hinter sich lassen können. Aber wo sie vor allem in dieser Liebe und in dieser Gemeinschaft leben können und das ausleben können, statt, wie wir gehört haben, diese Menschen werden in Sri Lanka wie ein Fluch wird das wahrgenommen. Und Menschen, die verflucht sind, werden normalerweise umgebracht, haben kein Anrecht auf Leben, müssen verschwinden. Und dort wirkt der AVC rein und begegnet diese Bedürfnisse nach Leben in diesem Fall. Nach Gemeinschaft, nach jemandem, der dir Liebe schenkt und schafft diesen Raum, wo Menschen hinkommen können. Und ich möchte mit euch noch das Video Nummer 12 betrachten als ein Video, wie AVC Menschen in Ausbildung sozusagen hineinführt, um eine Perspektive zu haben.
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นป.ส.2 สาขาการโรงแรมอนาคตโตขึ้นอยากจะเปิดธุรกิจ
จากหวังแล้วก็ทำมาเรื่อยๆก็จะเป็นคนหน้าช่างคนต่อไปแล้วก็จะได้สืบทอดให้ผมแกรู้ว่าผมแกก็เป็นคนหน้าผมครับ
In den Kinderheimen haben normalerweise maximal bis zu 50 Kinder, die von den Inseln kommen und hier wohnen. Dann betreuen wir die Hauseltern, die werden versorgt mit täglichem Essen und eine warme, schöne Familienatmosphäre. Zugleich aber durch das, dass sie die Schulabschlüsse hier machen, immer auch versuchen, dass sie italienische Staatsbürgerschaft bringen. Und so können sie ein relativ normales Leben ohne Ansprache.
Auch eine krasse Vorstellung. Stell dir mal vor, du hast keine Staatsbürgerschaft, du hast keinen Ausweis. Wozu brauchen wir den überall? Zum Arzt gehen, aber auch um irgendwelche Rechte vor Polizei oder Anwälten zu bestätigen, durchzusetzen. All das haben viele Menschen auf dieser Welt nicht und die mocken. Das ist ein Beispiel dafür, wo der AVC aktiv ist, diesen Menschen zu helfen, ihnen eine neue Hoffnung zu schenken. Und ein Vers aus Psalm 34, Vers 7, den ich mit euch teilen möchte. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Es geht nicht nur darum, Menschen zu sehen und ihm irgendwie ein Stück Brot zu geben und zu sagen, so, jetzt wird alles besser, sondern Gott möchte nicht nur eine Not von ihm verändern, sondern er möchte ihnen in allen seinen Nöten helfen. Und wir wissen natürlich, dass das nur Gott möglich ist, weil diese Menschen haben natürlich auch sehr viele Verletzungen in ihrem Herzen, haben da eine Identität, die auch von Lügen geprägt sein mag. Und Gott kann durch seinen Heiligen Geist dort aber Veränderung hineinbewirken. Deswegen ist auch immer ein Bestandteil von der Arbeit des AVCs, dass ein Gemeindezentrum, eine Gemeinde gebaut wird, die Unterricht in Bibel und in Jüngerschaft und in christlichen Werten mit hineingibt in das Leben von Kindern, von Menschen, die ausgegrenzt werden, die Not erfahren. Und wo Gott durch Wunder in Form von Heilung, Freisetzung und Veränderung hineinkommen kann. Und ich möchte jetzt meine beiden Schwestern einladen, einmal nach vorne zu kommen, denn die leben diese Worte, die wir vorhin gehört haben. Ihr habt mich besucht, ihr habt mir Essen und Trinken zu geben, ganz praktisch aus in Pakistan. Kommt gerne hier ans Mikro, damit auch das aufgenommen wird.
Ja, hallo, wir sind Heike und Kirsten. Ja, also das, was du alles eben gesagt hast, hat mir so aus dem Herzen gesprochen, weil wir, Kirsten zum Beispiel, seit vielen Jahren hat ein Patenkind, Hanifa, in Tansania. Also das war zum Beispiel zu diesem, was du über die Kinder gesagt hast. Ne? Dann haben wir zusammen eine rumänische Familie, die wir betreuen. Die sind bei Kirsten vor 7 Jahren auf ihr Grundstück eingezogen. Und die sind auch aus dem ärmsten Rumänien. Und also das ist nur zum dazu, wie man helfen kann. Aber ich muss euch sagen, wir haben ja nicht so eine Organisation wie den AVC oder so. Aber ich muss euch sagen, man kann wirklich auch mit wenig Geld und mit wenig, was man hat, etwas tun. Und so ist es gekommen, dass Gott uns aufs Herz gelegt hat. Er hat uns eigentlich einen Ruf gegeben. Der Berufung, der Ruf für Pakistan. Er hat gesagt, setzt euch für pakistanische Christen ein, meine kleine Herde in Pakistan. Ihr müsst euch vorstellen, das sind 98% Muslime in Pakistan und 2% Christen. Und die Christenheit ist dort so an den Rand gedrängt, weil die machen das zwar nicht so, dass sie jeden Christen umbringen, aber die sind von allem ausgegrenzt. Die haben keine guten Jobs, die haben keine Ausbildung, die machen so Sachen wie Guttercleaner, das ist völlig schrecklich. Die Männer, die das machen, die säubern die Kanalisation, aber die haben keine Schutzanzüge, die gehen da mit Badehose rein, die kriegen natürlich sonst was für Krankheiten, dafür nehmen sie hauptsächlich Christen. Also es ist ganz schrecklich in Pakistan, wie die ausgegrenzt werden und auch für andere schlechte Jobs und so. Das ist jetzt erstmal so der Hintergrund. Aber Kirsten und ich, wir haben dann gesagt, Jesus, das ist ja schön, wir sollen deinen pakistanischen Christen helfen, wie sollen wir das denn tun? Und dann hat Gott mir gesagt, richte eine Facebook-Seite ein, Heike. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann nach kurzer Zeit habe ich Freundschaftsanfragen von pakistanischen Christen bekommen. Und denen haben wir dann auch geantwortet. Und so sind wir dazu gekommen, pakistanische Christen kennenzulernen. Und das war eine unglaubliche Erfahrung für uns. Wir haben also erst einer Frau geholfen, die für Kinder, Sonntagsschule für Kinder gemacht hat. Die hatten keine Schuhe. Dann habe ich gefragt, was kostet ein paar Schuhe? Ja, 1 Euro. Dann haben wir ihnen erstmal Geld überwiesen für die Schuhe, für die 60 Kinder. Und so hat es irgendwie angefangen. Und heute ist es mittlerweile, also das ist jetzt seit ein paar Monaten machen wir das. Und jetzt ist es mittlerweile so weit, dass wir an 3 verschiedenen Orten in Pakistan so Online-Meetings machen. Montags, mittwochs und donnerstags. Und da beten Kirsten und ich. Und Jesus hat uns auch gesagt, wenn ihr für meine Christen betet, also er wollte hauptsächlich, dass wir für sie beten, dann werden Zeichen und Wunder geschehen und es werden Heilungen passieren und ich werde mich ihnen offenbaren. Das hat Gott uns gesagt. Also beten wir jetzt auf diesen Meetings für die Christen dort, aber auch für Nichtchristen. Und es sind Wunder über Wunder passiert. Also wir haben ganz tolle Sachen erlebt. Zum Beispiel ein Ehepaar, das 10 Jahre keine Kinder bekommen konnte, für die haben wir gebetet. 10 Tage später war die Frau schwanger. Dann ein Mann, der ein Jahr lang Fieber hatte, wahrscheinlich durch Parasiten, der war fieberfrei. Dann eine Frau, die herzkrank war, hatte keine Herzschmerzen, keine Krankheit mehr. Dann das Beste, was wir jetzt erlebt haben, das erzählt Kirsten jetzt mit den beiden Kindern. Erzähl mal, Kirsten.
Ja, wir haben dann über Kontakte einen Pastor kennengelernt und seine Schwester. Die sind sehr evangelistisch auch tätig und ganz feurig so im Herrn. Und wir haben da auch verschiedene Wunder gehabt, aber vor allen Dingen eine Frau brachte ihren ungefähr 3-jährigen Jungen auf dem Arm und der hatte Polio. Und wir haben für den gebetet. Und eine Woche später hat der Pastor schon gesagt, ja, wir haben was ganz Tolles erlebt. Und dann haben sie uns gezeigt, der konnte jetzt stehen und gehen, der Junge. Und das hat sie natürlich sehr beeindruckt. Eine Woche später war das Gleiche mit einem Mädchen. Aber bei diesem Jungen war es jetzt so, dass ein einflussreicher Moslem, der kannte diesen Jungen und der hat gefragt, was haben die beiden Frauen mit dem Jungen gemacht? Und der Pastor sagte, ja, die haben befohlen im Namen Jesus, dass er wieder gehen kann. Und dann haben sie den Pastor und seine Frau zu sich eingeladen und hat die ganze Familie Jesus angenommen, haben sogar die Taufe des Heiligen Geistes bekommen, aber die mussten sofort aus ihrem Haus raus, weil das viel zu gefährlich war. Die hatten der Großfamilie, die sie dann wahrscheinlich sofort getötet hätte, und jetzt verstecken sie sich irgendwo und versuchen irgendwie in ein Gebiet zu kommen, wo die Verfolgung nicht so groß ist. Und der Pastor unterstützt sie auch immer, aber man sieht halt, wie gefährlich das ist, wenn Moslems konvertieren. So.
Ja, genau. Und wir sind immer im engen Kontakt. Jeden Donnerstag haben wir so das Meeting mit der Evangelistin und ihrem Bruder, dem Pastor. Und da sind auch noch andere Wunder passiert. Unter anderem hatten wir auch schon einen Fall, dass eine Familie, die haben da so Hochöfen, wo Ziegel hergestellt werden. Und wenn Menschen sich verschulden, kommen sie in Abhängigkeit von diesen Besitzern der Fabriken und kriegen immer nur so wenig Lohn, dass sie ihre Schulden nicht zurückzahlen können. Und die sind eigentlich eine moderne Sklaverei. Und da war auch eine Frau da auf dem Meeting, für die wir gebetet haben. Und dann hatten wir nachher so ein Herz für diese Frau und für diese Situation dieser Frau, dass wir tatsächlich die Schulden, die sie hatten, die haben wir beide bezahlt. Und dann musste aber noch der Atif, der Pastor, der hat gesagt, ja, da muss ich aber noch mit dem Anwalt und mit der Polizei hin, sonst lässt dieser Besitzer der Fabrik die trotzdem nicht frei, auch wenn sie Geld kriegen, ne? Und das hat er dann aber alles arrangiert und gemacht und getan. Und diese Familie, das sind 8 Leute, die waren 37 Jahre von diesem Besitzer versklavt. Und die sind jetzt frei. Und als er uns das gesagt hat, ihr könnt euch freuen, die sind jetzt frei. Wir haben gejubelt, wir waren gerade auf der Blue Flame Konferenz in Neumünster. Wir haben gejubelt, die sind frei. Ne? Das haben wir auch.
Ja, es waren also die Großeltern, die schon versklavt quasi waren und ihre Tochter, Schwiegersohn und 4 Kinder. Und Kinder können jetzt zur Schule gehen, die gehen auch bei dem Atif jetzt in Gottesdienst und haben auch, sagt er, den Heiligen Geist alle empfangen.
Ja, schon. Ja, hat er erzählt, genau. Ja. Und was wir hatten noch einmal eine Situation, da war ein Mann, der hatte auch irgendwie bei einem Moslem, hatte der sich verschuldet, nicht so einen hohen Betrag jetzt, aber immerhin, er konnte den nicht zurückzahlen. Und dann ist die Polizei gekommen und hat ihn ins Gefängnis geworfen. Da hat die Riemscha, das ist die eine, mit denen wir auch Meetings machen, die hat uns das erzählt und da hatten wir auch so ein Herz und haben gesagt, na gut, das Geld für den bezahlen wir. Und der war wirklich im Gefängnis und die hätten die ja und den da auch schmoren lassen und ich weiß auch nicht, ob sie ihn da schlagen. Aber auf jeden Fall ist der auch freigekommen und da waren wir auch ganz glücklich. Ne?
Ja, und dann haben sie uns noch eine Ehepaar vorgestellt, er ist lahm und sie kann nicht sehen und haben
ist blind.
Ja, und haben eine 2-jährige Tochter und leben unter so einem Plan irgendwie ohne Gas, ohne Wasser und alles und ja, da haben wir jetzt auch Spenden monatlich schicken wir hin und haben auch ein paar gefunden, die uns da etwas unterstützen. Ne? Ja. Und jetzt als nächstes Projekt bekommt er eine Nähmaschine, der kann gut nähen, dass er sich auch, wie du das schon gesagt hast, selbst machen kann.
Also er hat zwar ein gelähmtes rechtes Bein, aber er hat ja gute Hände und er kann nähen. Und da haben wir gesagt, wir finanzieren ihm jetzt eine Nähmaschine. Das sind so Swing-Nähmaschinen, da braucht man keinen Strom zu. Der macht er mit der Hand. Und dann kann er sich irgendwie Kleidung nähen und die verkaufen und so. Das haben wir uns jetzt, das ist jetzt gerade unser Projekt, dass wir dem eine Nähmaschine zur Verfügung stellen. Mhm. Und wir machen das immer, ihr müsst euch vorstellen, man fragt sich vielleicht, wie macht ihr das aus Deutschland? Das ist einfach so, wenn man vertrauensvolle Geschwister da in Pakistan hat, die wir haben, die sind alle von Gott. Also es ist alles, Jesus hat das alles in die Wege geleitet. Das hätten wir gar nicht so machen können. Und dann kann man denen per Western Union, das ist eine Möglichkeit, in arme Länder Geld zu schicken. Dann kann man denen Geld schicken und die können das relativ einfach nur mit so einer Nummer und ihrem Ausweis können sie das abheben bei Western Union. Und das ist eine ganz gute Möglichkeit, armen Menschen in armen Ländern mal Geld zukommen zu lassen.
Die hatten uns allerdings auch ein Video geschickt, dass es da auch krasser zugehen kann. Die eine Familie in einer Stadt, da haben sie alle Möbel, alles rausgeschmissen, in Brand gesetzt und die Familie zu Tode geschlagen oder geprügelt, wie auch immer. Also das gibt es leider auch, ja.
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 Ja,
vielen
Dank.
Ja, Entschuldigung, ich wusste sonst gar nicht. Ich glaube, es war auch ein Angriff. Also ich habe nichts.
10 Minuten wäre auch das Mittagessen.
Ja. In 10 Minuten ist das Mittagessen fertig, alles klar. Ich finde es toll, das, was ihr auch gesagt habt, hey, Gott ist derjenige, der das bewirkt. Ne? Also wirklich sich Gott zur Verfügung zu stellen. Und auch der AVC hat natürlich nicht nur Mitarbeiter in all diesen Ländern, mit denen, wo wir Not oder auch Verfolgung begegnen, sondern wir arbeiten da mit Partnern zusammen, wo Beziehung seit vielen Jahren da ist und wo wir wissen, dass das christliche Fundamente sind, auf denen diese Beziehung steht.
Machen die alles mit Handys?
Ja, genau. Also heutzutage kann man sehr vieles durch das Internet machen, wie ihr mitgekriegt habt. Und ich finde es ganz stark, dass ihr einfach Gottes Ruf gefolgt seid und mit ihm diese krassen Wunder erlebt. Das ist total stark. Hey. Und das hat mir gerade den Impuls gegeben, wir wollen ja unsere Zeiten immer mit einer Gebetszeit beenden. Lasst uns jetzt in der Gebetszeit einmal 2 Minuten Stille nehmen, in der jeder Einzelne von uns hört, Gott, wie möchtest du mich gebrauchen, um Leid zu begegnen? Hier in Lübeck in Deutschland, aber vielleicht auch an einem anderen Ort in dieser Welt. Und Ich bete, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und jetzt ganz klar und deutlich zu meinen Schwestern und Brüdern sprichst. Danach nehmen wir uns noch kurz eine Zeit, um für unsere weltweiten Geschwister zu beten, die Not erleiden. Und ich segne jetzt auch die Gemeinde hier, die Arche in Lübeck, dass du Offenbarung schenkst und Weisheit und Kreativität, Leitung, wie die Arche Menschen, die in Lübeck Not und Leid ausgesetzt sind, wie sie diesem Leid begegnen kann und den Menschen helfen kann und gleichzeitig sie mit in deine Gemeinde hineinziehen können. Schenk du dort deine Führung und Leitung und Menschen, die sich bereit erklären, sich aufzumachen. Amen. Amen.
Ich möchte gleich für das Essen beten, aber vorher noch ein kleines Zeugnis von mir. Ich fahre ja auch immer wieder mal nach Ludwigslust zu meinem Freund in die Gemeinde. Und der hat in seiner Gemeinde 80 junge, unbegleitete Kinder, Jugendliche aus Afghanistan. Und dort fahre ich öfter hin und halte den Evangelisationspredigten. Und die jungen Leute, Kinder, Jugendliche, die stehen nach der Predigt auf und klatschen Beifall. Die bekehren sich und viele sind schon getauft worden. 80 Leute als Kirchenasyl aufzunehmen, das musst du dir auch erstmal trauen. Herr Jesus, herzlichen Dank, dass wir hier beieinander sein dürfen. Wir haben viele Dinge gehört, schreckliche Dinge, aber auch wunderbare Dinge gesehen aus deinem Wort und auch aus den Zeugnissen von unseren Schwestern, was du alles tust. Und wir können immer nur Danke sagen dafür, Herr. Wir leben hier wirklich in einem gewissen Wohlstand. Wir haben ein gutes Essen heute. Und ich möchte dir jetzt danken dafür, dass du alle diese guten Dinge entstehen lässt, dass du sie wachsen lässt, dass wir zu essen haben. Segne das Essen jetzt und segne uns. Amen. Amen. Wir essen da drüben.